DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Jörg Brunsmann. Es gibt Sachen, die sind Jahrhunderte alt und doch immer wieder aktuell. Die Frage, was bringt die Zukunft? Das ist so eine Sache. Jahrhunderte alt, Beispiel das Orakel von Delphi, und doch ganz aktuell. Jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst gibt's die Wirtschaftsprognosen. Was aber taugen diese Prognosen eigentlich? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, wie solche Prognosen entstehen. Außerdem, weg mit dem Plastik. Die EU-Kommission möchte, dass die Menschen in Europa weniger Plastiktüten verbrauchen. Und das böse Wort mit D. Die Anleger an der Börse fürchten sich jetzt vor der Deflation. Was ist das und warum ist es schlecht für das Wirtschaftswachstum? Wir erklären es. Zu wissen, was die Zukunft bringt, ein jahrhundertealter Menschheitstraum und eine Sache, die immer wieder in die Hose geht. Schauen wir nur mal auf die Wirtschaftsprognosen in Deutschland. Die gehören zum Alltag in der Wirtschaft, aber bringen sie wirklich was? Der Kabarettist Volker Pispers hat es schön auf den Punkt gebracht, nämlich so.
Konjunkturprognosen, ist doch zweimal im Jahr, kennen Sie doch, kommen die Frühjahrsweisen und die Herbstzeitlosen. Zweimal im Jahr, seit 40 Jahren, 80 Prognosen in 40 Jahren, die haben noch nicht einmal gestimmt, die Prognosen. In 80 Versuchen kein Treffer. Selbst wenn die das auswürfeln würden, müsste doch irgendwann mal die richtige Zahl dabei rumkommen. Spätestens in dem Jahr, in dem Schalke Meister wird.
Da kann man gut drüber lachen, aber irgendwie bleibt einem das Lachen ja auch im Hals stecken, oder? Ich meine, sind Prognosen wirklich so nutzlos? Macht es eigentlich gar keinen Sinn, für Zahlen dieser Art Wissenschaftler zu beschäftigen und Geld auszugeben? Oder sind die Prognosen vielleicht sogar gefährlich, weil sie uns eine Sicherheit vorgaukeln, die es so gar nicht gibt? Rolf Wenkel hat sich für uns schlau gemacht. Er weiß jetzt Bescheid über Sinn und Unsinn der Wirtschaftsprognosen und er lässt uns daran teilhaben.
Die globale Finanzkrise und die Schuldenkrise in der Eurozone haben vor allem eines gezeigt. Die Wirtschaftswissenschaften taugen recht wenig, um solche Ereignisse vorherzusagen. Ihre Modelle haben versagt. Sie gehen an der Realität vorbei, sagen viele Experten. Frank Riedel ist Professor für Mathematik und Ökonomie an der Universität Bielefeld und Direktor des Center for Mathematical Economics. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Schuld der Ökonomen«. Sein Credo lautet:
Die Prognosen haben keine wissenschaftliche Basis.
Und das hat nach seiner Meinung gleich mehrere Gründe. Deutschland hat etwa 40 Millionen Haushalte und rund 2 Millionen Unternehmen. Doch weil man schlecht 42 Millionen Verhaltensgleichungen aufstellen und ausrechnen kann, reduzieren die Wirtschaftswissenschaftler ihre Modelle auf einen repräsentativen Haushalt und eine Firma, die Deutschland WG sozusagen und die Deutschland GmbH.
Diese Modelle sind eigentlich ganz gut, um volkswirtschaftliche Sachverhalte zu klären, eher auf philosophischer Basis. Es ist aber nicht möglich, mit ihnen konkret ein Wirtschaftswachstum zu berechnen.
Entscheidend ist, dass die meisten mathematisch-statistischen Modelle die Finanzmärkte außen vor lassen, in der Annahme, sie hätten keine Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Dabei haben uns die vergangenen Krisen ganz deutlich gezeigt, dass Unsicherheit und fehlendes Vertrauen unter den Banken ganz massive Auswirkungen auf Kredite und Investitionen, auf Arbeits- und Gütermärkte haben.
Wer keine Finanzmärkte im Modell hat, kann natürlich auch keine Finanzkrise kommen sehen. Und Finanzkrisen haben natürlich einen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum.
Im Grunde wissen alle Wirtschaftswissenschaftler, dass Wachstumsprognosen mit Zahlen hinter dem Komma völlig bedeutungslos sind, sagt der Bielefelder Ökonom Frank Riedel.
Hinzu kommt übrigens, dass bei diesen Vorhersagen auch die Zahl vor dem Komma eben nichts wert ist. Also es ist nicht nur die 1,7, da ist es nicht nur die 7 hinter dem Komma, sondern auch die 1 vor dem Komma, auf die man sich eigentlich nicht berufen kann, wenn man etwa in die Langfassung der Gutachten schaut, dann wird das auch zugegeben. Mit statistischer Genauigkeit kann man etwa bei den jetzigen Gutachten nur so etwas aussagen wie, das Wirtschaftswachstum wird zwischen 0,6 und 3% liegen.
Ähnlich argumentiert auch der Ökonom, Fondsmanager und Buchautor Max Otte, der bereits 2006 in seinem Buch »Der Crash kommt« die globale Finanzkrise vorausgesagt hatte. In den Wirtschaftswissenschaften habe sich nach dem Zweiten Weltkrieg der mathematische Dogmatismus und die Scholastik durchgesetzt, bemängelt der Crash-Professor, wie ihn das Handelsblatt nennt.
Das könnte anders werden, wenn die Wirtschaftswissenschaften sich öffnen würden für soziologische Ansätze, für ganzheitliche Ansätze, auch dafür, dass es auch immer um Machtstrukturen geht in gesellschaftlichen Prozessen. Da waren wir vor 80 Jahren durch die politische Ökonomie, durch die soziologische Ökonomie, aber das ist zunehmend aus den Wirtschaftswissenschaften verdrängt worden.
Im Prinzip sei die ganze Zunft der Wirtschaftswissenschaften falsch aufgestellt, sagte Otte schon vor einem Jahr zur DW.
Es geht immer um gesellschaftliche Prozesse, es geht um Menschen, es geht um Ungleichgewichte, es geht um Machtstrukturen und die Ökonomen arbeiten doch fast alle unter der Grundprämisse, dass der Markt es richtet. Aber es gibt den Markt nicht. Es gibt ganz viele verschiedene Märkte, die unterschiedlich ticken und funktionieren. Und da müsste man ansetzen. Das sehe ich aber noch nicht.
Rolf Enkel aus der DW Wirtschaftsredaktion berichtete. Es gab mal eine Zeit in Deutschland, da waren Plastiktüten irgendwie, wie soll ich sagen, so ein bisschen eBay. Das war so die Zeit des Jute statt Plastik. Das war die Zeit, als viele Supermärkte plötzlich Geld für die Tüten verlangten. Ja, und in der viele Menschen sich einen Einkaufskorb oder was Ähnliches zulegten. Die Zeit ist vorbei. Inzwischen gibt's Plastiktüten in vielen Supermärkten wieder kostenlos. Und viele Menschen machen auch fleißig Gebrauch davon. Aber diese alte Plastik-eBay-Zeit, die soll wiederkommen, wünscht sich zumindest die EU-Kommission. Das Vorbild in diesem Fall Finnland. Da scheint die Zeit in Sachen Plastiktüten stehen geblieben zu sein. Sabine Henkel.
Wie heißt es doch gleich? Die Spinnen, die Finnen. Zumindest haben sie gewisse Eigenarten zu beobachten am Umgang mit Plastiktüten. Die Finnen falten diese sorgsam zu Dreiecken zusammen und benutzen sie so oft es geht. Das freut die Umwelt und den Umweltkommissar. Finnland und auch Dänemark sind sowas wie vorbildliche Plastiktütenverwerter in der EU.
Denmark, Finland use according to our statistics 4 single-use plastic bags per year.
Der Finne kommt mit 4 Pussys im Jahr aus, so heißt Tüte auf Finnisch. Single Use, die Einmaltüte ist gemeint, diese dünne, flatterige, die es in Deutschland und anderen Ländern an den Obst- und Gemüseständen kostenlos gibt. Deshalb wandert sie dort schnell unbedacht auf den Müll. Ein Portugiese verbraucht mehrere hundert Tüten im Jahr. Das wäre nicht so tragisch, wenn das mit der Mülltrennung funktionieren würde. Viele Länder scheren sich aber nicht darum und so hat die dünne Tüte es leicht. Sie flattert von der Deponie in die Umwelt, ins Meer zum Beispiel. Dort verwechseln dann Meeresschildkröten die Tüten mit Quallen, verspeisen sie und das war's. Tod durch Tüte. Damit soll Schluss sein. 3/4 des Meeresmülls besteht aus Plastik.
Plastic bags are a symbol of our throwaway society.
Plastiktüten sind ein Symbol unserer Wegwerfgesellschaft, sagt Umweltkommissar Potocnik. Schlimm genug, dass sie die Umwelt verschmutzen, aber für ihre Herstellung werden auch noch wertvolle Rohstoffe genutzt. Potocnik will dagegen vorgehen und den EU-Ländern auf die Sprünge helfen. Nichts Konkretes vorschreiben oder untersagen. Er schlägt nur vor, dass die Länder die Plastiktüten selber verbieten können, wenn sie das denn wollen, oder wenigstens mit einer Umweltabgabe belegen.
So they decide themselves how they will actually address the problem.
Die Länder entscheiden selbst, wie sie das Problem angehen wollen. Irland hat es vorgemacht. Die Tüte kostet, Gebühr plus Umweltabgabe macht 44 Cent. Und das hat was gebracht. Der Ire benutzte früher eine Tüte am Tag, jetzt nur noch eine im Monat. Umweltverbände applaudieren. So sollen es doch bitte alle machen. Aber nicht alle glauben an den Erfolg. Einige Minister der Länder setzen lieber auf Recycling. Peter Altmaier zum Beispiel. Der Deutsche hält nichts von Verboten oder Zwangsabgaben. Er will wiederverwerten. Das geht am einfachsten mit dem Trick der Finnen. Falten und behalten. Dass sich diese Eigenart allerdings als EU-Trend durchsetzt, dürfte mehr als unwahrscheinlich sein.
An den Finnen also könnten sich die anderen Europäer orientieren. Ja, oder gleich an den Menschen in Ruanda. Da ist man nämlich noch ein gutes Stück konsequenter. Die Menschen in Ruanda brauchen keine Plastiktütenfalten, um sie nochmal zu benutzen. Sie bekommen erst gar keine. Und die, die noch in der Landschaft rumliegen, die räumt man gemeinsam weg. Antje Diekans.
Langschläfer haben es in Ruanda an jedem letzten Samstag im Monat schwer. Früh am Morgen ziehen Männer und Frauen mit Lautsprechern durch die Straßen und rufen alle zum Mitmachen auf. Große Reine machen im ganzen Land. Die Aktion heißt Umuganda.
It means pulling together, you know.
Das bedeutet auf Kinyarwanda zusammenhalten, sich gegenseitig helfen, erklärt ein junger Mann mit einem Spaten. Gemeinsam räumen wir auf.
Generally we do cleaning.
In einem Teil der Hauptstadt Kigali werden heute die Abwasserkanäle gereinigt. Dann sollen auch noch Blumen gepflanzt werden. Wir setzen uns immer neue Ziele, sagt der Vorsteher des Viertels. In Ruanda gehört es zur Kultur, dass man gemeinsam an etwas arbeitet. Sollte irgendwo Müll rumliegen, wird er eingesammelt und entsorgt. Doch das ist kaum der Fall. Kigali gilt als die sauberste Stadt Afrikas. Sie wurde deswegen schon von den Vereinten Nationen ausgezeichnet. Die Straßen sehen aus wie geleckt. Anders als in anderen Großstädten des Kontinents sind keine weggeschmissenen Plastiktüten zu finden. Denn die sind in Ruanda seit rund 5 Jahren nicht mehr erlaubt. Es war nicht einfach, das Verbot durchzusetzen, erinnert sich die Vorsitzende der Umweltschutzbehörde, Rose Mukankumeye. Jeder hat gesagt, soll das ein Witz sein? Wie willst du denn gegen Plastiktüten ankämpfen? Schließlich nutzen alle auf der ganzen Welt Plastik. Vor allem mussten Alternativen gefunden werden. In den Geschäften bekamen die Kunden Papiertüten, um ihre Einkäufe zu verstauen. Außerdem galt das Motto Baumwolle statt Plastik. Wir haben angefangen, mit Frauengruppen zusammenzuarbeiten. Sie haben Taschen aus Baumwollstoff genäht. Diese Beutel haben sie dann auch an den Flughäfen verkauft. Das funktioniert inzwischen gut. Wer nach Ruanda einreist, muss sich auf genaue Gepäckkontrollen gefasst machen. Alle Plastiktüten werden direkt eingesammelt und weggeschmissen. Das mag bei den Besuchern erst Irritationen auslösen, meint Rose Mukankumeye. Aber letztendlich würden sie sich über die saubere Umwelt freuen, genauso wie die Bevölkerung. Wir haben Aufklärungskampagnen in Schulen und über das Radio gestartet. Wir haben den Menschen deutlich gemacht, was an Plastiktüten schlecht ist. Auch die Privatwirtschaft haben wir ins Boot geholt. So haben wir es geschafft, den Gebrauch von Plastiktüten ganz zu unterbinden. Andere ostafrikanische Länder nehmen sich Ruanda inzwischen zum Vorbild und haben ähnliche Gesetze erlassen. Bei der Umsetzung hapert es beispielsweise in Kenia und Tansania aber noch. Ruanda ist in puncto Umweltschutz weiter eine Nasenlänge vorn. Am Aufräumtag stöhnen in Kigali zwar viele über die Arbeit, aber letztendlich überwiegt die Freude darüber, dass anschließend alles tipptopp aussieht.
Samitsa.
In Kigali werden inzwischen große Konferenzen abgehalten. Viele kommen hierher statt nach Nairobi oder in andere ostafrikanische Städte, weil es hier so sauber ist. Wir sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben.
Ein Land ohne Plastiktüten. Wie das funktioniert, aus Ruanda berichtete Antje Diekans. Was ist das Schlimmste, was der Wirtschaft passieren kann? Jetzt mal so abseits von Naturkatastrophen, Kriegen oder Ähnlichem. Die Inflation. Die Geldentwertung. Am schlimmsten, wenn es rasend schnell geht, Alltagsgegenstände wie Brot oder Eier plötzlich für Millionenbeträge verkauft werden. Momentan haben viele Menschen in der westlichen Welt Angst vor einer Inflation. Grund dafür ist die Schwemme an billigem Geld, die wir derzeit erleben. Je höher die Geldmenge, die zur Verfügung steht, desto größer die Gefahr einer Inflation. Aber halt, stopp mal. Letzten Freitag haben die Euro-Statistiker vermeldet, die Inflationsrate ist auf 0,7% gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit 4 Jahren. Ja, und auf einmal geht eine neue Angst um. Nicht Inflation, sondern Deflation, also das Gegenteil. Wenn das Gegenteil von dem Schlimmen passiert, was man sich so vorstellen kann, sollte eigentlich positiv sein, oder? Logisch. Ist aber nicht so. Warum die Börsianer auch die Deflation fürchten? Jan Plate erklärt es.
Fallende Preise, billiger einkaufen, fürs Geld mehr bekommen. Das ist Deflation. Das hört sich gut an. Verbraucher freuen sich. An der Börse wird das anders gesehen. Die negativen Gedanken auf dem Parkett spricht Burkhard Allgeier aus. Er ist Chefvolkswirt beim Bankhaus Haug und Aufhäuser.
Naja, wenn die Preise fallen, fallen in der Regel dann auch Löhne. Und wenn Preise fallen, halten sich Konsumenten, Investoren zurück. Es könnte ja morgen, übermorgen noch billiger werden. Das heißt, Nachfrage staut sich auf und dann entlädt sich eben so eine Abwärtsspirale nach unten von fallenden Preisen, fallenden Löhnen, fallender Produktion, fallenden Aktienmärkten dann natürlich auch an der Börse. Und das ist eine sehr unwillkommene Situation.
Von daher lassen die aktuellen Daten an der Börse aufhorchen. In der Eurozone ist die Inflationsrate auf den tiefsten Stand seit 4 Jahren gefallen. Und das, obwohl die Europäische Zentralbank die Leitzinsen auf ein historisch niedriges Niveau gesenkt hat. Niedrige Zinsen sollten eigentlich Unternehmen und Konsumenten dazu bringen, Geld auszugeben, die Konjunktur anzukurbeln und für steigende Preise zu sorgen. Doch bisher ist der Erfolg in Europa mäßig. Eine vertrackte Situation. Jürgen Pieper beobachtet für das Bankhaus Metzler die verschiedensten Unternehmen. Er hat so seine Befürchtungen.
Ja, jetzt zumindest im Winterhalbjahr mit einer immer noch schwachen Konjunktur, mit relativ wenig Nachfrage und schwächeren Preisen haben wir sicherlich auch Druck auf die Arbeitsplätze. Das ist natürlich saisonal auch irgendwo ganz normal. Ich denke, dass in den meisten europäischen Ländern, dass man sowieso im Winter natürlich eher Arbeitsplätze abbaut und dass es in diesem Fall auch der Fall sein wird.
Daran wird deutlich, die Euro-Krise ist nicht vorbei. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist auf Rekordhöhe. Die Diskussion um das Deflationsgespenst macht die Lage zusätzlich diffizil. Schon wird auf dem Börsenparkett diskutiert, ob die Europäische Zentralbank den Geschäftsbanken erneut Finanzspritzen gibt. Das soll Banken animieren, zu investieren und Kredite zu vergeben. Ende 2011 und Anfang 2012 waren so schon einmal rund 1 Billion Euro gepumpt worden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Europäische Zentralbank erneut die Leitzinsen senkt. Das halten viele schon bald für möglich. Dazu gehört auch Burkhard Allgeier vom Bankhaus Hauck und Aufhäuser.
Es ist in der Tat ein Stück wahrscheinlicher geworden, dass mit der sehr geringen Inflation die EZB dann doch noch einmal die Leitzinsen nach unten anpasst.
Für Sparer hat das negative Folgen. Die Zinsen auf dem Sparkonto dürften noch niedriger ausfallen. Wer mehr Rendite will, muss höheres Risiko eingehen. Drohende Deflation ist deswegen auch eine schlechte Nachricht für alle, die heute und zukünftig für das Alter vorsorgen. Deflation kann Lebensversicherungen genauso belasten wie die Pensionen von Unternehmen.
Deflation und warum die Börsianer das ebenso wenig mögen wie die Inflation. Jan Plate berichtete darüber. Das war der Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Jörg Brunsmann.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.